Hallo, ich bin Kevin Troppmann, zweifacher Qualifikant auf der European Tour und Turniersieger bei der Next Gen. Ihr hört jetzt Checkout, den Sport1 Dart Podcast.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Ich bin Kevin Schulte und ich freue mich auf die heutige Folge ganz besonders. Zu Gast ist nämlich der Sieger des letzten Sonntags bei der Next Gen in Hildesheim. Eine Kevin und Kevin-Runde heute sozusagen. Grüß dich, Kevin Troppmann. Hi.
Jo, hi Kevin.
An dieser Stelle nochmal die Info natürlich für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer. Hört ihr diesen Podcast zweimal pro Woche so früh wie möglich bei Patreon. Danke da für den Support. Der Link zu Patreon in der Folgenbeschreibung. Genauso die Links zu unserem Discord-Channel und zum Sport1 Darts Newsletter. Und ich würde sagen, nach dieser Vorrede, lass uns gerne reinstarten direkt. Kevin Troppmann, du bist zum ersten Mal hier am Start. Ich habe dich angesprochen nach dem Sieg in Hildesheim. Ich hoffe, die letzten Tage waren halbwegs stressfrei nach dem Turniersieg in Hildesheim und du konntest das Ganze noch ein bisschen genießen.
Ja, waren definitiv angenehme Tage, mit einem guten Gefühl, sage ich mal, in die Woche gestartet. Natürlich mega happy gewesen, dass ich, sage ich mal, meinen ersten PDC-Titel mir schnappen konnte. Und ja, bei mir passt soweit alles. Hoffe bei dir auch.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall alles ganz gut. Und lass uns gerne dann nochmal diesen Sonntag Revue passieren lassen. Es war ja dein großer Tag sozusagen. Du hast von Anfang an da in der Gruppenphase gut gespielt. Also du hattest ja uns dann auch im Stream, im Interview hinterher gesagt, dass du ein gutes Gefühl hattest den Tag über. Hast du irgendeine Art von Druck dann empfunden, als es dann so richtig eng wurde, als dann so die entscheidenden Spiele anstanden und als du wusstest, ja, du spielst hier heute um den Turniersieg mit? Denn du warst ja in der Rangliste weit hinten und du wusstest auch, also anders jetzt zum Beispiel als dein Finalgegner Steven Noster, du wirst auch den Turniersieg sehr wahrscheinlich brauchen für die Super League-Chancen.
Ja, also muss ich sagen, von der Nervosität her ging es eigentlich. Ich habe gewusst, ich spiele eigentlich ein relativ gutes Niveau momentan. Auch die letzten Next-Gen-Turniere waren ja nicht so schlecht von mir, wenn ich jetzt mal nur die Leistung betrachte. Mir haben die Schlüsselmomente da teilweise gefehlt, dass ich die wichtigen Momente einfach nicht weggemacht habe. Meine Gegner haben jetzt auch nicht so schlecht immer gespielt, muss ich auch dazu sagen, wenn ich dann die Spiele verloren gehabt habe. Und an dem Sonntag hat halt viel einfach zusammengepasst. Bei mir sind die Doppel relativ gut gekommen. Die wichtigen Momente, sage ich mal, unter Druck hat der Gegner nicht jedes Mal weggemacht. Wenn es einen High-Finish gegeben hat, beispielsweise die Situation von Kai im Halbfinale, wo die 170 checken können, geht mal knapp daneben. Die sind vielleicht teilweise die letzten Turniere dann einfach reingegangen. Ich habe in den Momenten auch gar nicht so viel an die Super League gedacht. Ist nice to have, wenn ich das jetzt dieses Jahr schaffe. Und wenn nicht, wäre ich auch guter Dinge, dass ich, wenn ich nächstes Jahr beispielsweise die Next Gen komplett durchziehen würde, das auch schaffen könnte. Alles, was jetzt sofort passiert, freue ich mich natürlich mega darüber und gebe auch mein Bestes, dass ich das erreiche. Aber was dieses Jahr nicht passiert, passiert vielleicht nächstes Jahr.
Hattest du trotz eines sehr späten Starts in die Next Gen das Ziel, die Super League Quali zu schaffen? Oder war es wirklich dann eher so eine entspannte Nummer von wegen, ich guck mal, was geht? Und wie du jetzt sagst, nächstes Jahr dann wäre im Normalfall der Angriff erfolgt.
Nee, es war schon ein Ziel von mir, aber ich wollte einfach mal jetzt das auch ausprobieren, sage ich mal, testen, wie ich mich da so schlage. Und ich war auch, ehrlich gesagt, relativ überrascht, dass ich jetzt doch so konstant über 80 spielen kann. Ich glaube, die letzten European-Turniere haben mir da wirklich viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich mir jetzt auch immer persönlich sage, hey Kevin, wenn du auf einer großen Bühne spielen kannst, dann kannst du auch in der Halle spielen vor weniger Leuten und du brauchst doch gar nicht den Druck zu haben, den man sich vielleicht davor bei so Turnieren gemacht hat. Wenn man vor ein paar tausend Leuten spielen kann, dann kann man auch, sag ich mal, vor ein paar anderen Zuschauern spielen, wo nicht so viel los ist. Hat definitiv, denke ich, eine Rolle gespielt mit meiner Leistung und ich bin sehr zufrieden, dass ich momentan da gut konstant meine Leistungen abrufen kann.
Erklär einfach mal, warum hast du überhaupt die ersten Turniere alle ausgelassen? Also warum bist du erst später reingestartet?
Ich wollte eigentlich die Challenge-Tour komplett durchziehen. Dann hat es urlaubstechnisch am Anfang nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann durch die erste Qualifikation für Kiel, sag ich mal, ist dann auch so ein bisschen der Arbeitgeber mit ins Spiel gekommen, der das Ganze wirklich sehr, sehr gut unterstützt jetzt momentan. Und Arbeit und Hobby zu verbinden ist eine wichtige Sache. Wenn der Arbeitgeber da mit dahinter steht, dann hat man einfach mehr Möglichkeiten, sage ich mal, das Ganze durchzuziehen. Und ja, das ist einfach mit ausschlaggebender Punkt gewesen, sage ich mal, die Urlaubsplanung. Ich war davor noch eher so ein bisschen der Typ, der mal ein, zwei Wochen so in den Urlaub wollte, nicht nur wegen Turnieren. Aber dadurch, dass jetzt dann auch Unterstützung arbeitsseitig da ist, bin ich jetzt dazu gewollt, die ganzen Turniere durchzuziehen und habe definitiv auch mehr Motivation, das Ganze ja anzugreifen.
Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
Also ich bin Einkäufer, ja, genau. Bürostuhl, Möbelbereich ist mein Unternehmen da unterwegs und genau.
Dann lass uns noch mal ein bisschen über die Next Gen sprechen. Also die Ausgangslage ist jetzt konkret folgende. Also du bist auf Rang Nummer 10 und ob die Plätze 11 und 12 vielleicht auch reichen als Nachrücker, das ist noch unklar. Wie schätzt du jetzt deine persönliche Ausgangslage ein vor dem entscheidenden Wochenende in Eisenstadt? Du wirst natürlich dann auch in Österreich am Start sein. Aber wie blickst du jetzt auf die Tabellensituation?
Ja, also die Daumen sind auf jeden Fall für Nico Springer gedrückt bei der Development Tour. Bin dann gute Dinge, dass hoffentlich vielleicht ein Nachrückerplatz dann frei wird. Mit Kai, glaube ich, der hat ja auch die Qualifikation schon sicher. Vielleicht wären dann sogar zwei Plätze safe für die Rangliste. Aber das ist natürlich auch nicht mein Ziel, nicht mein Anspruch, dass ich dann, sage ich mal, sage, ich gehe jetzt davon aus, dass Nachrückerplätze dann zur Verfügung stehen und ich dadurch dann durch, in Anführungszeichen, Glück das Ganze schaffen würde, weil was frei wird. Ich will das jetzt aus mit ja eigener Hand, sage ich mal, schaffen. Vielleicht ist der ein oder andere bei dem nächsten Turnier nicht dabei, der vor mir ist und dann dementsprechend einfach das Preisgeld einspielen, dass ich dann denjenigen überhole. Das wird mein Ziel sein. Ich sage mal, zu 80% fühle ich mich dabei, habe ein gutes Gefühl, dass ich schaffen werde, aber wie gesagt, es wäre jetzt auch kein Weltuntergang, wenn ich es nicht schaffe. Dann gibt es auch noch nächstes Jahr und das Leben ist dann auch nicht vorbei, falls es nicht klappen sollte.
Ganz allgemein, jetzt fernab von deiner Situation, aber wie gefällt dir erstmal das Konzept Next Gen?
Ja, gut. Also ich finde das Niveau auch teilweise sehr, sehr gut. Habe ich jetzt auch so eigentlich nicht damit gerechnet gehabt, dass es echt so heftige Spiele geben wird. Bin in die ersten Turniere teilweise mit 90 plus rausgegangen und Gegnerspiel auch konstant dann immer 90 plus. Also das Leistungsniveau zieht definitiv an, auch von manchen Leuten, wo ich es jetzt vielleicht gar nicht so damit gerechnet hätte. Aber was da manchmal für Averages zustande kommen, ist schon erstaunlich, was wir konstant in Deutschland spielen können. Bin auch, wie gesagt, ja schon überrascht über meine Leistungen, dass ich relativ gut immer die über 80 halte und teilweise dann 90, 100er Average spiele und finde es einfach eine gute Entwicklung für Deutschland. Das sage ich mal auch, dieses PDC-Niveau oder diese PDC-Erfahrung bei uns, ja, wir miterleben können, miterleben dürfen, dass wir einfach die Turniere spielen können, gibt es ja in manch anderen Ländern einfach nicht so die Möglichkeiten wie bei uns in Deutschland und finde es eine super Sache.
Dann lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen und zwar so in die Anfangszeit deiner Laufbahn. Also wie bist du überhaupt zum Dartsport gekommen? Das ist immer eine klassische Frage natürlich, wenn jemand zum ersten Mal hier zu Gast ist und dementsprechend auch an dich.
Ja, ich gebe dir da jetzt auch so eine relative Standardantwort. Ich bin durch meinen Papa zum Dartspielen gekommen. Der war auch relativ gut, sage ich mal, damals auch vor allem im EDA-Bereich unterwegs und ja, bin ich mit 10, 11, sage ich mal, dazugekommen, haben daheim eine Scheibe, eine EDA-Scheibe erstmal hängen gehabt und habe dann auch meine ersten EDA-Turniere gespielt, dann auch relativ früh bei den Herren mitgespielt, was bei uns, sage ich mal, in dem Bereich noch gar nicht so die Jugend gegeben hat, vor allem im EDA-Bereich, habe dann die ersten Turniere gewonnen, habe gemerkt, okay, du bist nicht allzu schlecht, du kannst da schon mithalten, hast eigentlich auch ein Talent dafür, war dann motiviert von klein auf, sagen wir es mal so. Und ja, dann habe ich die ersten regionalen Turniere gespielt, MOFTV war das damals noch, da war die Motivation schon echt groß. Also wenn ich jetzt dann so zurückblicke in meine Jahre 18 bis 19 bis 20, da war ich schon als 11- bis 15-Jähriger viel motivierter mit dem Ganzen. Es hat danach ein bisschen nachgelassen, aber auch, sag mal, danach ja, DDV war ich dann etabliert, teilweise, glaube ich, 3 bis 4 Jahre Nummer 1 in der Jugend. Ich habe mit Martin zusammengespielt, Martin Schindler, war da, sag ich mal, noch über ihm. Er hat eine mega Laufbahn danach hingelegt. Wo er jetzt steht, da ja, würden sich manche die Finger schlecken, wo sie stehen möchten. Und ja, dann Development Tour. Mit 16 oder 17 habe ich dann angefangen, die Development Tour zu spielen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die Ergebnisse waren jetzt nicht so berauschend. Bin auch mal Wochenende nach England geflogen, wo ich beispielsweise erste, zweite Runde sofort rausgeflogen bin. Habe dann dadurch auch natürlich gelernt zu verlieren. Dass es einfach deutlich bessere Jugendspieler gibt als mich. Habe jetzt dort auch nicht allzu viel verloren. Soll jetzt nicht arrogant klingen im DDV-Bereich. In der Jugend habe ich da wirklich relativ viel gewonnen. War noch ein anderes Leistungsniveau in der Jugend, als es jetzt ist, muss ich auch dazu sagen. Da war, sage ich mal, so gang und gäbe, wenn du ein Finalturnier gewonnen hast, zwischen 70 und Ende 70. Also das Niveau hat sich jetzt wirklich stark gesteigert. Bin auch froh, dass ich, sage ich mal, den Übergang so gut geklappt hat zwischen Jugend und Herren. Ja, dann wenn ich jetzt nochmal auf meine letzten 2 Jugendjahre in der Development Tour zurückschaue, dann sage ich mal, ist ja das letzte Jahr richtig gut gelaufen. Das Jahr zuvor hatte ich gesundheitliche Probleme nach Corona. Das hat mich eigentlich komplett aus der Bahn geworfen, weil ich dann Long-Covid auch bekommen habe, bin dann auch auf Reha für 3 Wochen. Da ging ein Jahr mit Dart eigentlich gar nichts. Und ja, umso stolzer bin ich eigentlich drauf, dass seit der ganzen Scheiße, das so gut jetzt für mich läuft, weil Dart war, sage ich mal, schon immer mein Haupthobby. Ich habe damals das Fußballspielen aufgehört wegen Dart, weil ich gesagt habe, hey Kevin, du hast da schon ein wenig Talent, konzentriere dich einfach da drauf. Beim Fußball wird es wahrscheinlich nicht zu einer Profikarriere klappen, mit den Daten vielleicht. Bin aber jetzt auch nicht der Typ, wo sagt, es muss. Wenn es gut läuft, würde ich eine Profikarriere gerne anstreben, aber wenn nicht, dann nicht. Deswegen habe ich auch mal Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Stehe, sage ich mal, eigentlich mitten im Leben jetzt momentan. Und alles, was jetzt hobbytechnisch dazu kommt, ist einfach nice to have, und stehe aber da auch voll und ganz dahinter, dass ich das jetzt durchziehe.
Dann hast du jetzt schon sehr viel erzählt. Ich würde auf so ein paar Aspekte gerne nochmal eingehen. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen, so in diese Zeit, wo du dann auch dich auf DDV-Jugendebene nach vorne gespielt hast. Du hattest gesagt, da war sehr viel Talent auch dabei. Nichtsdestotrotz braucht es ja auch einen gewissen Trainingsfleiß sicherlich, so auch bei dir. Wie war das damals so in deiner Heimatregion? Hattest du da besondere Förderer oder besondere Trainingspartner? Oder warst du dann quasi immer mit deinem Bruder auf euch allein gestellt? Oder gibt es da eine relativ große Dartszene?
Also ich komme aus Neumarkt in Oberpfalz. Habe damals beim DSV Phoenix Neumarkt gespielt. Bin, wie gesagt, dann damals eher auf regionaler Ebene die SMOF-TV und BDV-Turniere gefahren. Da dann, ja, relativ erfolgreich gewesen. Habe da, sag ich mal, meine Turniererfahrungen gesammelt. Und halt dann auch unter anderem Liga und so gespielt. Waren, glaube ich, auch mal Bayernliga. Das war das Höchste, was wir damals geschafft haben. Ligaseitig her, dann bin ich mit 15, 16 mal zu die Finnegans gewechselt. Habe dann ja Bundesliga mitgespielt. Habe aber danach einfach feststellen müssen, dass ich ein Turnierspieler bin. Dass mir das einfach mehr Spaß macht, als in der Mannschaft zu spielen. Sind einfach 2 Paar Stiefel. Dann, wenn du deine Turniere wirklich konstant durchziehst, dann geht da auch eine Menge Zeit drauf. Und vor allem als Jugendlicher geht man vielleicht mal das ein oder andere Wochenende dann weg feiern. Und wenn du Liga und Turniere spielst, dann hättest du kein einziges Wochenende mehr dafür Zeit gehabt. Und ja, für mich war Priorität dann auch noch ein bisschen das Private, dass man mal weggehen kann mit Freunden. Und habe, sag ich mal, so 50-50 das Ganze durchzogen. Und ja, irgendwann hat man sich auch ausgelebt. Dann kann man das Ganze mal jetzt nochmal angreifen und sich vielleicht zu 100% auf Turnierebene mal drauf konzentrieren. Aber ja.
Dann hattest du eben schon angerissen die Zeit bei den PDC-Turnieren, also im Rahmen der Development Tour. Ich glaube, 2017 hattest du ja dann relativ früh auch da ein großes Ergebnis mit einem Halbfinaleinzug in Hildesheim auf der Dev-Tour. Dann die Jugend-WM hast du erreicht 2020, richtig?
Ja, ich glaube, das erste Mal 2020. Genau. Habe ich auch die Gruppenphase damals geschafft.
Dann kam Corona.
Und Corona hat mich einfach nochmal ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Jetzt im Nachgang vielleicht war es gar nicht so schlecht, weil es war definitiv eine Leistungssteigerung da. Und ich muss dazu sagen, ich habe früher, viele sagen immer, dass ich so einen komischen Wurfstil habe, Probleme gehabt, meinen Wurfstil zu merken, darauf aufzubauen. Ich sag, teilweise hatte ich von Turnier zu Turnier ein anderes Wurfgefühl. Ist schwierig zu erklären, aber man hatte einfach nicht den Wurfstil, auf den man aufbauen hat können, auf den man drauf trainieren hat können. Ich war da eher noch der Gefühlswerfer, hatte gefühlt jedes Turnier ein anderes Gefühl. Und seit DDV Nürnberg 2022 habe ich ein bisschen eine kleine Veränderung für mich im Wurfstil durchgeführt. Und seitdem, toi toi toi, kann ich mir meinen Wurfstil merken und kann drauf aufbauen und kann drauf trainieren. Und das ist mit ein ausschlaggebender Punkt, sage ich mal, von meinen Leistungen, dass ich mir jetzt einfach mal den Wurfstil merken kann.
Also ja. würdest du vielleicht rückblickend sagen, du bist in der Zeit, also in der Zeit davor, warst du eher so ein Gefühlsspieler und jetzt bist du eher so ein bisschen mehr ein Arbeiter geworden an Bord?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich kann jetzt drauf trainieren. Ich weiß, wo ich dran arbeiten muss, dass der Dart in die Triple 20 reinfliegt und nicht in die 20. Also ich habe definitiv ein besseres Gefühl, wo ich drauf trainieren kann, ja.
Und du hast dann auch die Long-Covid-Geschichte offenbar komplett ohne jetzt bleibende Schäden überstanden und konntest dann auch darts-technisch ja 2023 wieder so richtig durchstarten, dann auch auf der Dev-Tour.
Ja, also ich war gefühlt damals für ein halbes Jahr eigentlich komplett ausgeschalten. Ich hatte einen verdammt hohen Puls die ganze Zeit, im Ruhepuls von 100 bis 120. Das ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl und bin dann von Doktor zu Doktor gerannt, hat dann auch niemand wirklich was feststellen können. Letztendlich hat sich dann draus gestellt, dass es höchstwahrscheinlich von Corona gekommen ist. Dann bin ich auf eine Reha gegangen und so schnell wie es da war, sage ich mal, die Krankheit, so schnell war es dann auch wieder weg. Also toi, toi, toi. Ich fühle mich sehr gut wieder nach der ganzen Geschichte und habe überhaupt keine bleibenden Schäden dann danach
behalten. Das ist die Hauptsache. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja, und es lief ja dann auch wieder richtig gut an Bord. In 2023 hast du ein Finale erreicht auf der Development Tour und hast dort gespielt und verloren gegen Luke Littler. Wie hast du das damals wahrgenommen und vielleicht auch deinen Finalgegner jetzt auch mit dem Wissen, was danach aus dem Mann geworden ist?
Also im Nachgang hätte ich erst recht gegen Luke Littler dann natürlich gewinnen wollen. Wenn man sagen kann, man hat gegen einen Finalisten der WM oder gegen einen Premier League Sieger schon mal auf Turnierebene gewonnen, dann kann man schon mal gescheiter herreden. Aber war ein mega Erfolg für mich. Hätte ich auch damals nicht so gedacht, dass ich ins Finale komme, weil ich ja, sage ich mal, die vergangenen Turniere auf der Development Tour nicht allzu gut abgeschlossen habe. Klar, es waren immer mal gute Erfolge dabei oder man ist ins Viertelfinale mal gekommen. Aber sagen wir mal, meine Standardrunden waren mal letzten 64, letzten 32. Aber ja, ab dem Jahr 2023 ist es bei mir bergauf gegangen. und das Niveau geht auch peu à peu einfach immer höher und immer konstanter bei mir. Sei es vom Average her, sei es, sag ich mal, ein bisschen Kopfgeschichte her, man kriegt einfach auch mehr Routine rein, weil ich jetzt mehr Turniere spiele, habe ich ja eigentlich in der Vergangenheit nicht gemacht. Beispielsweise nur die European Quali für Kiel war, glaube ich, im Februar oder März und bis zu Kiel habe ich kein einziges Turnier oder Ligaspiel gespielt. Also ich habe dann einfach mein erstes Spiel auf der Bühne gehabt nach dem letzten Turnier im März und davor keine Turnier- oder Praxiserfahrung gehabt gegen einen echten Gegner, weil ich nur daheim für mich trainiere und ja.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Die gute Entwicklung wird ja unterstrichen von diesem Jahr 2024. Jetzt haben wir über die Next Gen gesprochen, aber du sprichst es gerade an, Kiel und Leverkusen, also zweimal auf der European Tour am Start gewesen. In Kiel dann auch einen durchaus passablen Einstand dann sicherlich da ins Board gebracht gegen Gian van Veen. Ist jetzt auch kein kleiner Name, spielen dürfen, 4-6 verloren. Dann in Leverkusen allerdings hast du ja sogar einen Sieg geholt und zwar ja, ein ganz besonderer Sieg mit der 167 gegen Benjamin Pratnemer. Nimm uns da nochmal in deine Gefühlswelt mit.
Ja, also ich bin ja damals 4-0 hinten gelegen, habe mir gedacht, hey, eigentlich hast eine relativ machbare Auslosung, klar. Man muss immer sein Niveau abrufen gegen jeden Gegner, weil du gegen jeden Gegner verlieren kannst auf dem Niveau. Aber wenn du halt, sag ich mal, ein machbares Los bekommst, dann willst du das Spiel erst recht gewinnen. Und dann liege ich 4-0 hinten. Ja, habe natürlich dann nicht wirklich mehr an den Sieg geglaubt. Man darf natürlich nie aufgeben. Habe mich dann ein bisschen an die Situation zurückerinnert in Kiel, wo ich gegen Gian gespielt habe. Und glaube ich ja auch 4-1 hinten lag. Und mir einfach gedacht, gib jetzt nicht auf, wenn du schon mal die Möglichkeit hast, auf so einer Bühne zu spielen, gib einfach dein Bestes, kämpf mich auf ein 4-4, glaube ich, dann auch direkt zurück. Hab dann mehrere Darts auf Doppel liegen lassen fürs 5-4, was mich innerlich am Boden zerstört hat, dass ich die ganze Sache nicht genutzt habe. Und dann lege ich wieder 5-4 hinten, wo ich mich so gut zurückkämpft habe. Und macht dann Gott sei Dank noch das 5-5. Ich glaube, ein oder zwei Matches hat es da schon überlebt. Dann spielt Benjamin ein relativ gutes letztes Leg. Hat auch wieder ein Dart dann auf 32 verpasst. Und dann habe ich diese legendäre 167 Rest. Sag ich mal, bin jetzt nicht mit dem Gefühl hingegangen, dass ich jetzt so weiß, hey, Kevin, das ist jetzt dein Moment, du checkst es weg. Auf einmal ist die Triple 20 drin. Auf einmal ist die Triple 19 drin. Und dann bete ich innerlich, bitte geh rein ins Bullseye. Und er war tatsächlich drin und ja, war ein mega Gefühl, war ein unbeschreibliches Gefühl. auf so einer Bühne waren ja auch viele Zuschauer da in der Abendsession. Die Stimmung war mega und ja, eines der geilsten Gefühle, was ich bis jetzt erleben durfte.
Ganz generell jetzt drei Bühnenmatches absolviert. Du hast ja dann die zweite Runde erreicht gegen Stephen Bunting, dann auch alles andere als schlecht ausgesehen da in Runde zwei. Also dreimal jetzt European Tour Erfahrung sammeln können. Wie sehr gefällt dir das Spiel auf der Bühne und hast du das Gefühl, dass du jemand bist, dem das eher liegt? Also es gibt ja Spieler, die bis heute irgendwie auch unter den Profis sagen, nee, ich bin eher jetzt, sag ich mal, für Behind Closed Doors gemacht und für die Pro-Tour-Spiele, aber jetzt nicht für Bühnenmatches und TV-ETC. Wie sieht das bei dir aus?
Ich glaube, da kann ich noch nicht wirklich viel dazu sagen. Klar, ich habe jetzt die ersten Erfahrungen schon gemacht. Bei meinem ersten Turnier in Kiel spiele ich fast 95 oder 96, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Dann habe ich mir eigentlich gedacht, vom nächsten Turnier hast du jetzt eigentlich schon deine Erfahrungen gehabt, jetzt darfst du eigentlich nicht mehr so nervös sein, aber die Nervosität nimmt dir da erstmal keiner, wenn du dann vor so vielen Leuten da hochläufst und trotzdem auch noch im Hinterkopf hast, das kommt jetzt im Fernsehen, es kommt auf The Zone, es kommt auf Sport 1, dann glaube ich, braucht man schon viele oder mehrere Turniere, um da eine gewisse Abgebrühtheit zu entwickeln. Ich kann es einfach noch nicht sagen, ob ich jetzt Bühnenspieler bin oder nicht. Mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß, aber ich bin einfach noch mega nervös, wenn ich da oben stehe. Versuche natürlich mein Bestes zu geben, das den Gegner nicht zu zeigen, aber innerlich schaut das Ganze dann trotzdem nochmal anders aus.
Würdest du aber sagen, dass dieser Moment gegen Pratnemer, dieses 167er Finish, dass das auch nochmal Lust auf mehr gemacht hat, so ganz generell?
Ja, definitiv. Also, sagen wir, die erste Erfahrung gegen Gian hat schon Lust auf mehr gemacht. Ich wollte unbedingt mal wieder auf eine Bühne. Das war mein großes Ziel nach diesem Spiel. Und es hatte dann eigentlich sofort mit dem nächsten European Quali-Turnier geklappt für Leverkusen. Seitdem, sag mal, hat sich meine Motivation um einiges gesteigert. Definitiv.
Wie viel trainierst du? Wie viel spielst du? Wie viel Zeit ist dafür auch da mit Berufsleben etc.? Also wie sieht das bei dir aus?
Also momentan versuche ich konstant jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde zu spielen. Für mich ist es wichtig, dass ich jeden Tag spiele. Ist jetzt egal, ob ich an dem einen Tag 2 Stunden spiele, aber an einem Tag Pause habe. Das bringt mir nicht so viel, als wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde spiele. Also für mich ist echt wichtig, dass ich meinen Wurfstil trainiere, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich das gute Gefühl beibehalte, indem ich jeden Tag spiele. Und wenn es dann mal nur eine Viertelstunde ist oder 10 Minuten, hauptsächlich habe ich mal an dem Tag aufs Board geworfen und kann so das gute Gefühl in die nächsten Tage immer mitnehmen.
Dann können wir jetzt so ein bisschen die Klammer schließen. Wir sind mit der Next Gen reingegangen und da steht natürlich jetzt der volle Fokus auf die Teilnahme an der Super League. Wenn das klappt, dann hast du natürlich dann sehr wahrscheinlich im November noch was vor und wirst dann da auf jeden Fall dran teilnehmen. Die Details wird ja die PDC Europe noch veröffentlichen müssen, auch Spielort und so weiter. Aber wenn wir mal so über das große Ganze sprechen, du hast gesagt, also hat Lust auf mehr gemacht, du bist motiviert wie nie. Sehen wir dich also auch dann bei der Q-School 2025 in Kalka? Die Termine sind jetzt auch raus. Ich glaube, am 6. Januar geht schon los. Sehen wir dich da dann auch mit durchaus Ambitionen?
Ja, bin ich dabei. Habe dieses Jahr schon gespielt, habe mich für die Final Stage qualifizieren können. Leistung war passabel. Es sind wirklich gute Spieler da dabei. Das muss man dazu sagen. Also selbst wenn man einen guten Tag hat oder ein gutes Gefühl, dann heißt es noch lange nicht, dass man es dann schaffen wird. Man braucht eine gute Konstanz. Dauert ja trotzdem eine Woche das Ganze, wenn man nicht direkt für die Final Stage qualifiziert ist. Kommt dann einfach auf die Tagesform, auf die Wochenform drauf an, ob man eine gute Woche erwischt oder nicht. Aber Ambitionen habe ich definitiv, dass ich das Ganze packen kann. Aber es ist immer ein Kann und kein Muss bei mir. Also ich mache mir da persönlich keinen Druck, weil ich bin einfach so zufrieden, wie es läuft. Wenn nicht, dann spiele ich beispielsweise wieder die European Qualifier, werde da mein Bestes geben, dass ich mich für die eine oder andere Bühne qualifizieren werde, werde die Challenge Tour spielen, falls es nicht klappen würde. Und versuche einfach meinen Spaß dabei zu halten und trotzdem vorne mitzumischen.
Also kein Druck, weil natürlich auch rundherum, abseits vom Dartsport, alles soweit ganz gut gesettelt ist und dementsprechend wäre es dann für dich so ein Zubrot und dann müsstest du halt dann schauen, was ist, ne? Also wenn du die Tourkarte gewinnst. Wir haben ja gerade so, wenn wir jetzt auf Darts Deutschland zu sprechen kommen, haben wir ja in den vergangenen Jahren viele Spieler erlebt, die, nicht despektierlich gemeint, aber noch viel unbekannter waren zum Zeitpunkt des Tourkartengewinns, als du es jetzt bist. Also dementsprechend, wie blickst du da drauf? Ist das einfach auch immer so eine Frage der Lebensphase, wann man so eine Tourkarte gewinnt, wann sie einem wirklich weiterhilft, weil bei einigen Spielern muss man ja konstatieren, ja, viel gewinnen die da dann nicht und dann leidet irgendwann Selbstvertrauen drunter und dann sind es 2 Jahre, die auch mehr in Stress ausarten. Wie blickst du so auf diese Tourcard-Thematik als ambitionierter deutscher Spieler?
Also ja, der Bekanntheitsgrad, sage ich mal, ist jetzt auch ein bisschen erst so in diesem Jahr gestiegen bei mir. Klar, DDV war ich damals auch jetzt nicht unbekannt. Dann ist ein bisschen ruhiger um mich geworden. Aber in Bezug jetzt, sage ich mal, beispielsweise, man steht einfach im Leben, hat einen festen Job, ist nicht auf den Dartsport angewiesen. Wenn man das Background hat und das Wissen, dass es jetzt falls es mit dem Dartspielen nicht so klappen sollte, wie man möchte, einfach ein zweites Bein hat, wo man dann auch gut durchs Leben kommt, dann ist es vor allem im Kopfsportdart eine sehr wichtige Sache, denke ich, ja, das im Hinterkopf zu haben. Und ich kenne jetzt auch nicht die Lebenslagen von jedem deutschen Dartspieler, was die beruflich so machen, was man da so im Hinterkopf noch hat. Aber das ist definitiv ein Punkt, wo ich sage, wenn man beruflich fest im Leben steht, wenn persönlich alles klappt, sind das alles positive Argumente, sage ich mal, für dein Dartspiel, weil du dir einfach über manche andere Themen nicht so den Kopf machen musst, wie wenn du dich voll und ganz zu 100% auf den Dartsport verlassen musst.
Kommen wir langsam zum Ende. Ganz allgemein, guckst du eigentlich auch viel Darts oder bist sogar so ein richtiger Nerd oder bist du jemand, der auch nur spielt?
Muss ich sagen, ich habe früher wesentlich mehr Dart im Fernsehen verfolgt als jetzt, sage ich mal. Umso mehr ich eigentlich selbst spiele, umso weniger schaue ich. Klar, wenn jetzt größere Turniere sind, schaue ich immer mal wieder rein und weiß eigentlich auch viele Ergebnisse. Aber dass ich jetzt sage, hey, heute Abend kommt Dart, muss ich auf jeden Fall anschauen, der Typ bin ich jetzt nicht. Aber WM natürlich wird jedes Spiel verfolgt. Also da bin ich auch immer dabei. Wird auch mein großes Ziel sein, das einfach mal zu schaffen. Ist eigentlich gar nicht so die Tourcard. Wenn ich die Tourcard schaffen würde, würde ich das auch durchziehen. Würde ich voll und ganz dahinter stehen. Aber das ganz große Ziel von mir ist, einfach mal im Ellipaddy zu spielen. Einfach mal bei der WM dabei zu sein und darauf werde ich hinarbeiten.
Sprich, wenn du die Tourcard gewinnen solltest, dann würdest du da auch mal 2 Jahre lang alles auf die Karte setzen, temporär.
Ja.
Dann würde ich sagen, jetzt zum Abschluss, es ist ja jetzt die German Darts Championship in Hildesheim. Du als jetzt schon erfahrener European Tour Teilnehmer mit 2 Teilnahmen in diesem Jahr, kannst vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also zum Abschluss einfach die Aktualität noch ein bisschen mit einspielen lassen. Die Auslosung hat stattgefunden. Ich würde jetzt einfach mal die Partien mit deutscher Beteiligung durchgehen und du gibst mir vielleicht mal ein paar Einschätzungen. Und zwar das ganze Turnier übrigens auch auf Sport1 live zu sehen jetzt am Wochenende und heute am Erscheinungstag am Freitag die erste Runde mit den 4 deutschen Host Nation Qualifiern. So einer warst du jetzt auch in Kiel und Leverkusen. Einmal haben wir Matthias Ehlers wird spielen gegen Mickey Menzel, Dragutin Horvat gegen Christoph Ratajski, Nico Springer gegen Peter Wright und Max Hopp gegen José de Sousa. Wie blickst du auf dieses deutsche Quartett?
Also ich sag mal so, Mickey Menzel habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich verfolgt. Er kann echt gute Dart spielen. Ist aber, denke ich, auch keine unlösbare Aufgabe für Matthias. Also gegen mich ja auch schon mal ordentlich gespielt auf der Next Gen. Hatte eine bittere Niederlage. Bin ich guter Dinge, wenn er so das Ganze macht wie gegen mich, dass er das packt. Dragutin hat bestimmt genügend Erfahrung, um auch einen Ratajski zu bezwingen. Letzten Endes ist da auch teilweise die Tagesform einfach. Er kann ja wirklich sehr hohe Averages auch spielen, wenn er gut drauf ist, der Dragutin. Und definitiv nichts Unmachbares. Dann am Abend, glaube ich, Max gegen
Jose de Sousa.
Jose de Sousa bin ich auch sehr positiver Dinge. Also Jose de Sousa ja momentan auch nicht am besten Weg, sage ich mal, mit den Leistungen. Oder die Leistungen sind einfach nicht allzu gut momentan. Max wird da definitiv seine Chancen kriegen und kann das Ganze packen. Und Nico gegen Peter Wright, auch keine unlösbare Aufgabe. Also ich würde einfach mal sagen, vier Deutsche in Runde zwei.
So nämlich, ne? Also Nico Springer gegen Peter Wright, natürlich auch ein tolles Spiel, einfach um da nochmal Erfahrung auf höchstem Niveau zu sammeln, auch gegen einen, ja, mit der Aura und Ausstrahlung von Peter Wright zu spielen, ist sicherlich eine coole Geschichte für ihn. Max Hopp, ja, auch wenn er jetzt fast zwei Jahre oder gut zwei Jahre nicht auf der European Tour Bühne dabei war, Jose de Sousa hat jetzt nicht mehr das Niveau. Und ja, bei Dragutin Horvat, ich denke, der wird sich jetzt keine Platte machen gegen Christoph Ratajski, sicherlich Außenseiter auch mit der Verletzung an der Wurfhand. Aber ja, wer weiß, mit der Erfahrung kann da vielleicht auch was gehen. Wir schauen uns das mal an und sind dann vor allen Dingen auch Runde zwei auch gespannt, denn da steigen ja dann auch Martin Schindler und Ricardo Petrezko ins Turnier ein. Martin Schindler wird spielen gegen Dimitri Vandenberg oder Menzo Suljovic und Ricardo wird spielen gegen Simon Whitlock oder Callan Ritz. Ja, also gerade für Ricardo wird es sicherlich wichtig sein, da jetzt eine Runde zu gewinnen, auch hinsichtlich der EM-Qualifikation. Und Martin, ja, Spiel gegen Dimi oder gegen Menzo, wie auch immer, das wäre sicherlich ein potenzieller Showstealer. Also das könnte richtig interessant werden, sagen wir. Auch dieses deutsch-österreichische Duell hätte was. Aber gerade, wenn wir jetzt mal sagen, es läuft normal, Dimi setzt sich durch, dann wäre das natürlich auch ein dickes Brett für Martin, ne?
Ja, definitiv. Aber auch hier bei den beiden Partien, da sind Chancen für die Deutschen da. Das werden sie machen.
Das alles werden wir dann nächste Woche hier im Podcast bei Checkout wieder alles analysieren, wie ihr es gewohnt seid. Dann werden wir auch noch ein paar Infos aus dieser Woche ja ein bisschen detaillierter besprechen. Nur mal ganz kurz die Schlüsselfakten. Also die European Tour wird ausgeweitet von 13 auf 14 Turniere. Göttingen ist zurück und dementsprechend gibt es jetzt 7 Turniere in Deutschland im nächsten Jahr. Players Championships werden 34 stattfinden statt 30. Man wird auch nach Rosmalen in die Niederlande gehen. Also auch da eine Ausweitung. Und das Masters wird hochgestuft zu einem Ranglistenturnier und es werden dann 32 statt wie bisher 24 Teilnehmer dort am Start sein. Also viele Veränderungen, die PDC in dieser Woche angekündigt hat. Und zum Abschluss, ja, das fand ich war eine sehr, sehr skurrile Mitteilung. Und zwar, die PDC hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Panini verkündet. Es werden Trading Cards wahrscheinlich noch rechtzeitig zur WM erstmals auf den Markt kommen in Großbritannien und in Deutschland. Und jetzt hoffe ich natürlich auch auf ein Sticker-Album. Und was wäre das denn, wenn du dir irgendwann die Tourkarte holst und dann vielleicht auch so ein Kevin Troppmann-Sticker zum Tauschen da parat steht? Das wäre doch was, oder?
Definitiv. Früher hat man die Fußball-WM-Aufkleber gesammelt und wenn man dann selbst mal als Startspieler so ein Panini-Bild von sich in der Hand hätte, wäre definitiv eine Sache, ja. Wird ein Ziel davon sein, wird eines meiner Ziele sein.
Sagt Kevin Troppmann. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat wirklich Spaß gemacht.
Bedanke mich auch bei dir, Kevin. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht und danke fürs Dabeisein.
Nächste Woche werden wir dann noch ausführlicher über die Ankündigung der PDC sprechen, den Kalender für 2025 etc. Danke an dieser Stelle an alle fürs Zuhören und dann würde ich sagen, schönes Wochenende, viel Spaß bei der German Darts Championship 2024 in Hildesheim. Macht's gut, bis dahin, tschüss.